Ich habe den Teil, den wir jetzt anschauen, den Titel gegeben, Europa braucht eine apostolische Reformation. Aber ich möchte, bevor wir quasi ins Thema einsteigen, einen Text mit euch noch teilen, einen Text aus der Bibel, der kam mir heute Morgen, der beschäftigt mich seit Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten. Ich habe den schon mit vielen Leuten angeschaut, durchdiskutiert, weil ich spüre, da ist irgendwie eine Botschaft drin. Und ich glaube, es ist auch gerade im Blick auf Europa eine Botschaft drin. Das ist die Geschichte von Richter 6 und 7. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte im Alten Testament. Da ist das Volk Gottes und das Volk Gottes war berufen, eben das Land zu bebauen, das Land zu beherrschen und die Früchte zu genießen. Aber dann hat das Volk Gottes nicht getan, was der Herr befohlen hatte. Und als Reaktion auf das Nichtstun, was Gott befohlen hatte, kommt jetzt der Feind immer stärker ins Land. Die Midianiter kommen zu Zehntausenden, ja, es heißt eigentlich Hunderttausende. Die kamen in großen Scharen. Und der Effekt der Midianiter war, immer wenn Israel gesät hatte, immer wenn Israel ausgesät hatte, um Ernte einzubringen, kamen diese midianitischen Horden und haben das ganze Land eigentlich kahl gefressen. Und das war so frustrierend, dass sich das Volk Gottes zurückzog aus Frustration, aus Angst. Das Volk Gottes ist immer mehr in die Höhlen und Schluchten zurückgegangen und haben sich dann nur noch zeitweise getraut, so schnell herauszukommen, aber dann war schon zu spät, dann war die Ernte wieder gefressen. Und dann ist die Frustration so gestiegen, dass sie angefangen haben, zum Herrn zu schreien und gesagt haben, das geht doch nicht, wir können doch nicht einfach so frustrierend über Jahre, Jahrzehnte hinleben. Und dann hat Gott angefangen mit einer prophetischen Bewegung, das ist interessant. Das erste ist ja das Prophetische, das dann kommt und Einsicht gibt, warum das so ist. Und mir ist einfach gekommen, das ist die Situation von Europa. Europa ist in einer hochdramatischen Situation. Europa geht das Christentum seit Jahrzehnten einfach hinunter. Wir haben heute einen Rückschritt. Täglich geht das Reich Gottes zurück in Europa. Wir sind weltweit die Letzten geworden. Ich werde euch die Zahlen dann gleich anschließend sagen, das ist mehr als dramatisch. Das ist das Ende. Und einige sind frustriert und einige haben sogar angefangen zu schreien in ihrer Frustration. Und dann eben das Wort des Herrn, das alles ist nicht gegen Feind. Das ist nicht gegen Teufel. Das ist nicht gegen den Midianiten. Das ist gegen den Volk Gottes. Weil das Volk Gottes das Wort Gottes nicht mehr getan hat. Und ich glaube, dass wir nicht mehr evangelisiert haben. Dass wir nicht mehr Jünger gemacht haben, die Jünger machen. Dass wir diese zentralen Aufträge nicht mehr gemacht haben. Das ist die eigentliche Irrlehre, die herumreist. Das sind die ganz großen Irrlehren, die wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten getan haben in Europa. Und die Folge ist, dass der Feind stark ist und dass der Feind das Land eingenommen hat. Und dann kommt ja mitten in diesem Frust einer, der wirklich verängstigt war, war ja Gideon, der sich dann nur noch im Versteckten an seine Arbeit gemacht hat und dann diese Erscheinung des Engels, der ihn dann eben ganz stark eben anspricht, der Herr mit dir, du streitbarer Held, und das ist dann fast zu viel. Also Gideon kann das gar nicht glauben. Das ist wie wenn heute eine Prophetie kommt und sagt, du Held des Reiches Gottes und du wirst das, die Situation in Europa ändern. Wir können es gar nicht glauben. Wir haben zu viele solche Prophetien gehört. Gideon kann es gar nicht glauben. Und Gideon fängt dann an, seinen ganzen Frust herauszusagen. Und sagt, wo ist denn das alles, von dem unsere Väter erzählen? Wo sind denn all die Wunder, die geschehen sind? Heute geschieht ja nichts mehr von dem allem. Und wir sagen ja dann dasselbe. Es geschieht ja nicht wie in Asien. Es geschieht ja nicht wie in Afrika. Es geschieht nicht wie in China. Es geschieht nicht wie in der Apostelgeschichte. Wir lehren zwar, aber es geschieht nicht. Und Gideon lässt dann seinen ganzen Frust heraus in dieser Situation und dann nach diesem Frust, wo er sein Herz einfach öffnet, wo er ehrlich wird, kommt es dann zu einer Begegnung mit dem Feuer. Das finde ich dann ganz interessant. Es kommt dann zu einer neuen Begegnung mit dem Feuer. Es ist dann dieses Opfer gemacht und dann kommt dieses Feuer vom Himmel. Und nachdem das Feuer dann gekommen ist, dann steht Gideon dann wirklich auf. Und dann geht er dann in diesem Feuer als erstes hin und schlachtet die Götzen im eigenen Garten, die sein Vater aufgestellt hat. Und dann geht Schlag auf Schlag. Dann werden dann diese Heere der Midianiter geschlagen. Und ich glaube persönlich, das ist eine Geschichte für Europa. Das ist genau die Geschichte von Europa. Das ist genau die Situation, dass wir in den Höhlen und Schluchten hocken und dass wir nicht mehr hinausgehen. Das Land wurde eingenommen. Das ist eindeutig so. Aber es gibt auch hier Leute, die nicht zufrieden sind, die schreien. Die eben immer verzweifelte schreien, wo sind dann die Wunder, die von denen, so heißt es wirklich, von denen unsere Väter berichten. Wo ist denn die Apostelgeschichte in dem Ganzen drin? Und ich bin ganz sicher, unser Gott ist ein Gott, der eben genannt ist, ein verzehrendes Feuer. Unser Gott wird mit Feuer antworten. Er wird antworten, wie immer mit Feuer, dass er uns entzündet, dass Leute aufstehen und gegen alles eben hinausgehen und vielleicht als Ersten die Götzen im eigenen Garten schlachten. Für mich sind das Götzen, das Christentum, das auf Versorgung ausgerichtet ist, das zu einem Versorgungschristentum geworden ist, zu einem Genusschristentum geworden ist, das muss geschlachtet werden. Wir müssen wieder diese Freisetzung der Menschen erleben, müssen diese Jüngerschaft überleben, müssen die Sendung überleben, diese Götzen müssen geschlachtet werden, sonst werden wir das Land, das die Midianiter eingenommen haben, nicht zurückbekommen. Ich glaube wirklich, das hängt damit zusammen, die Einnahme Europas hängt damit zusammen, dass einige Götzen geschlachtet werden müssen. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Das glaube ich ganz sicher. Europa wird nicht einzunehmen sein, wenn nicht ein paar grundsätzliche Dinge geändert werden. Auch wenn da und dort eine Gemeinde blüht. Die Situation ist längst in einem anderen Stadium. Jetzt weiß ich gar nicht genau, können wir die PowerPoint, haben wir die? Sollen wir einen Moment warten oder können wir gleich so einsteigen? Ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, die mich persönlich sehr ermutigt hat. Wir haben sie in unserem Rundbrief aufgeschrieben. Die hat mich ganz stark ermutigt. Ich habe einen Mann getroffen, der kam gerade von Spanien zurück. Und das war so ein Frustrierter. Der hat jetzt jahrelang versucht, in Spanien Gemeinde zu gründen. Und es war nicht möglich. Es ist einfach nichts geschehen. Es hat sich niemand bekehrt. Und dann war er ziemlich enttäuscht und dann hat er, bevor er abgereist ist als Missionar, bevor er den Rückzug geplant hat, hat er noch einmal gebeten, dass doch Gott eingreifen möchte und dass in der letzten Zeit, wenn er hier ist, dass noch etwas geschieht. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches geschehen. Er betreut einen jungen Mann und eine junge Frau, die sind nicht verheiratet, die sind verlobt. Er ist ein Argentinier und sie ist eine Brasilianerin. Gabriel und Sissi, also mit C geschrieben. Und dann hat dieses Ehepaar eine erstaunliche
automatische Lampeneinstellung.
hat dieses Paar eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Die Sissi ist eine prophetische Frau und der Gabriel ist nicht ganz so prophetisch, ist ein bisschen anders gelagert. Und dann hat diese Sissi die Stimme Gottes gehört, dass die Stimme gesagt hat, geh ins Spital, in die Abteilung für schwangere Frauen und dort wird eine Frau sein und mit dieser Frau musst du beten. Dann ging sie hin, da war eine Frau, die hat geweint, die war gerade in der Vorbereitung für die Abtreibung, das war eine ärztlich verordnete Abtreibung, sie konnten keine Kinder haben, dann ist sie schwanger geworden, dann ist aber einiges schiefgelaufen und dann musste man ärztlich das Kind abtreiben und sie war gerade in der Vorbereitung. Dann hat sie gebetet, sie sieht sie mit dieser Frau und dann ist diese Frau auf der Stelle geheilt worden. Und dann ist sie nach Hause gegangen, die Frau, und ruft dann einen oder einige Tage später bei Sissi an und sagt, ich habe jetzt all meine Freunde versammelt und habe allen dieses Wunder erzählt und die möchten, dass du kommst. Dann ist Sissi hingegangen und hat der ganzen Versammlung dort von Jesus erzählt und dann ist gerade eine Hauskirche entstanden. Und dann, einige Tage später, ist diese schwangere Frau in der U-Bahn, also in der in der Straßenbahn gefahren in Madrid und da gibt es einen Teil, wo die älteren Leute sitzen und die schwangeren Frauen und da saß eine Frau, die hat geweint und diese bekehrte Frau, die bekehrte Frau, ist dort hingesessen und hat die andere Frau gefragt, was ist dein Problem, warum weinst du? Dann sagt sie, ich bin schwanger und jetzt muss ich das Kind abtreiben, weil es eine Krankheit hat. Dann war das genau die gleiche Krankheit, genau die gleiche Problematik, worauf diese Frau sagt, das muss man nicht abtreiben, da gibt es eine Frau, die betet und dann wird man geheilt. Und dann hat man diese Sissi angerufen und dann kam die, hat gebetet mit der zweiten schwangeren Frau und die war geheilt. Dann einige Tage später ruft die zweite Frau an und sagt, ich habe jetzt all meine Freunde versammelt und ihnen das erzählt, könntest du nicht kommen? Und dann ist die zweite Hausgemeinde entstanden. Das fing letzten November an und dann ist das einfach weitergegangen. Einer hat die Geschichte einem anderen erzählt, dann haben Leute einfach angerufen, da sind dann bis März schon 14 Hausgemeinden entstanden. Einfach im südlichen Madrid. Und mich hat das sehr ermutigt. Wir arbeiten mit einem Mann zusammen in London, das ist so ein Gemeindegründer, der erlebt ähnliche Dinge in London. In diesen Städten um London herum, da gibt es solche Dinge. Es gibt ermutigende Dinge, auch in Europa. Es gibt ein Eingreifen Gottes, aber es ist sicher noch nicht dieser breite Strom. Vielleicht jetzt einfach mal das ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, Gott ist in Europa dran, Dinge zu tun. Es ist nicht so, dass nichts geht, auch wenn der Durchbruch im gemeindegründerischen Sinn, im evangelistischen Sinn noch nicht da ist, ist Gott doch dabei. Gott hat angefangen, Dinge seinem Leib zurückzugeben, die lange Zeit verloren waren. Wir sind in einer Zeit der Wiederherstellung. Wenn man die Augen offen hat, dann sieht man, Dinge kommen zurück, die längere Zeit verloren waren. Das Gebet hat Gott zurückgegeben. Es ist unvorstellbar, dass Gott auch in Europa eine Gebetsbewegung gegeben hat und er wird dann nicht antworten mit einem Durchzug. Das glaube ich niemals gesehen. Die Gebetsbewegung ist nicht ein eindeutiges Zeichen, dass Europa dran ist. Das ist auch übernatürlich, dass diese Gebetsbewegung gekommen ist und die ist da. Gott ist jetzt gerade im Moment dran, den ganzen Bereich der Heilung seinem Leib zurückzugeben. Heilung ist ganz nahe dran. Beim Evangelisieren. Das ist biblisch gesehen, ist das ein Package. Das Hinaustragen des Evangeliums wird es begleitet von Zeichen und Wundern. Und dass Gott jetzt so stark, unübersehbar, selbst in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat eine große Heilungsbewegung. Das ist stark am Kommen. Gott gibt diese Dinge zurück. Gott ist dabei, den Lobpreis zurückzugeben, hat den Befreiungsdienst zurückgegeben, hat viele Dinge einfach uns wieder geschenkt. Ich glaube, Gott ist jetzt auch dabei, das Apostolische zurückzugeben. Das ist auch unverkennbar, dass das wie reich geworden ist. Geht hier?
Aha. Vielleicht können wir es dann mal einblenden. Ich habe es schon drin, ne? Warten wir vielleicht noch eine Sekunde, dann könnt ihr es gleich mitlesen. Sonst. Ich habe es schon gesehen. Wir haben schon gekommen. So. Ha, 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 ha.
Gott ist dabei nicht nur bei uns. Manchmal geschehen die Dinge gleichzeitig weltweit. Es gibt Bewegungen, die geschehen weltweit. Zum Beispiel die Gebetsbewegung, dass Gott das zurückgibt, was dem Leib gestohlen wurde. Das, was Europa erlebt hat, ist ja an anderen Orten auch geschehen. Diese Geschichte in Joel 1, das nur ganz kurz, dort haben wir ja genau diese Situation beschrieben. Da kommen die Käfer und fressen das Land, dann kommen die Raupen und fressen den Rest, dann kommen die Fliegen und fressen noch den letzten Bissen weg und dann ist nichts mehr. Und dann kommt ja im Buch Joel auch dreimal dieser Aufruf, ruf dein heiliges Beten und Fasten auf. Und dann nach diesem dreimaligen Beten und Fasten antwortet Gott, indem er sagt, und ich will euch die verlorenen Jahre zurückgeben. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir Gott auch wissen. Und Gott will die verlorenen Jahre zurückgeben. Gott wird das Verlorene, was wir einfach... Und da, glaube ich, sind wir jetzt genau dabei. Es heißt dann ja in Joel, wie Gott das zurückgibt. Mit Frühregen und Spätregen. Und dann mit einer Ausgießung des Geistes und dann mit einer Welle noch, wo dann eben Scharen über Scharen in diesem Tal Josaphat zusammenkommen und wo dann eben erweckliche Zustände beschrieben werden. Ohne das jetzt zu deuten, heilsgeschichtlich, wie wann das alles geschieht. Aber das Muster ist dasselbe. Das Land wurde gefressen und dann kommt dieses heilige Beten und Fasten. Und darum ist für mich das Erwachen der Gebetsbewegung weltweit, inklusive Europa, ist für mich ein untrügliches Zeichen. Das ist der Vorbote, dass die verlorenen Jahre zurückkommen. Und wir brauchen die verlorenen Jahre zurück. Wir brauchen das, was gestohlen wurde, dass das zurückkommt. Wir haben eigentlich nur einige Themen aufgeschrieben, was Gott angefangen hat in den letzten Jahren, was ich als gläubiger Christ, seit ich Christ bin, jetzt in diesen letzten 30 Jahren, was ich erlebt habe, was Gott angefangen hat zurückzugeben. Das sind nur ein paar wenige. Das Verständnis für Gemeinde und Gemeindegründung, das ganze Thema Gemeindewachstum. Dann kam in den 80er Jahren diese flächendeckenden, systematischen Gemeindegründungen. Dawn, das weltweit ein Vorläufer war, dass man systematisch ganze Gebiete, dann haben wir heute Gemeindegründungsbewegungen. Jetzt in der Zwischenzeit schon etwa 50 sich selber reproduzierende, laufende Gemeindegründungsbewegungen. Das ist für mich das Spannendste, was überhaupt abläuft im Moment in Leipzig. Das ist atemberaubend. Das absolut atemberaubendste ist, dass diese Bewegungen mitten im Islam anfangen. Das ist unvorstellbar, dass Gott mitten ins Feindeszentrum hinein solche gigantischen Bewegungen zeichnet. Das ist wirklich ein Wunder. Power-Evangelisation wurde entdeckt. Dieses Ringen um Gemeinde, vor allem hinter diesem Ringen um Gemeinde steht ja die Frage, wie kann Jüngerschaft gut geschehen? Nicht nur im Gottesdienst, eben in Zellen und dann sind das G5-Strukturen, G12-Strukturen, G7, G9, G18. Da gibt es ja alle G, also wir haben ja G12 vor allem, aber es gibt ja fast alles an G schon, hat man ausprobiert, alle Gs. Dann Emerging Churches, Jugendgemeinden, Hausgemeinden. Dann eben die ganzen Welten des Gebetes, die sich geöffnet haben. Die Proklamation, die fürstliche Wurzel, Anbetung. Dann den ganzen Heilungsbereich. Innere Heilung, äußere Heilung, obere Heilung, untere Heilung. Heilung des Landes, Heilung des Kosmos. Nein, das sind Dimensionen, dass das, die Heilung kommt. Prophetie, das sind Dinge, die eben Gott zurückgibt. Der fünffache Dienst. Das Arbeiten in Teams. Das ist ein neuer Gedanke. Das hat man Jahrhunderte nicht gemacht. In Teams Gemeinde gegründet. Die Schweiz hat praktisch null Tradition in das Teamstehen gemeinsam. Wir haben diese unglaubliche Situation, dass Ehepaare geschickt werden in unerreichte Gebiete. Ich habe die gesucht, haben denen evangelisiert, jahrelang. Das sind für mich Helden, kann die nicht genug bestaunen. Da gehen zwei alleine mitten hinaus, dass die alle halb depressiv sind, wenn man sie besucht. Ist für mich kein Wunder. Ich meine, das wollte Gott gar nicht, dass sie die Arbeit eines ganzen Teams tun. Also, das muss man einfach lernen, dass man nicht alleine geht. Aber das ist unglaublich, was die Leute durchstehen, Tag für Tag mit diesen Dämonen streiten und sich herumärgern und geplagt werden und so. Dann eben die Sendung Erfahrungen. In der Schweiz ja klassisch mit Vision 200, dass man heute mal so für einen Monat ins Land hinausschickt, so kundschaftermäßig. Dann das Apostolische, das sicher jetzt im Kommen ist. Das, glaube ich, wird kommen und das wird auch eine Revolution sein. Die ganze Frage mit Jüngerschaft ist ein Weltthema, absolut oben auf der Agenda des Heiligen Geistes. Das ist wirklich ein geistiges Weltthema. Wie es genau am besten geschieht, ist noch nicht klar, aber dass es geschehen sollte, dass das Gemeinschaftsleben, dass das Christentum nicht ein sicher Christentum ist am Sonntagmorgen, das setzt sich durch. Auch hier, egal welche Form. Dass Multiplikation geschehen muss, wird kommen. Da könnt ihr drauf gehen, das wird das nächste Thema sein. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh in unserem Land, das wird das nächste große Thema sein. Wie kommt es, dass eine das weitergibt? Was du hast, die, dass diese Bewegung kommt, sonst wir werden die Nationen nicht erreichen. Das wird kommen, da ist der Heilige Geist am Brüten. Der Heilige Geist ist auch geografisch stark dran, ganze Gebiete zu bewegen. Wenn man das anschaut, ich kann jetzt nur durchgrasen, aber das ist wirklich das, was ich glaube. Als die Reformation kam, als das Wort Gottes wieder gebracht wurde, als das Wort Gottes, das Sola Scriptura wieder gesetzt wurde, das Wort hat eine unglaubliche Kraft. Das Wort hat angefangen, Bewegungen freizusetzen. Und eine dieser Bewegungen ist eben die Missionsbewegung. Und das ist wie ein großer Zug, wie ein riesengroßer Gospel-Train. Und das ging am Anfang in der Kategorie 100 Jahre, bis eine Gegend wieder und dann die nächste dran ist. Eben im 18. Jahrhundert der atlantische Raum, England, Amerika, die große Erweckung in Amerika, Westi, all diese Bewegungen. Am 19. Jahrhundert Pazifik. Dann im 20. Jahrhundert wird das Tempo durch natürlich die Bewegung des Heiligen Geistes. Die Pfingster kamen dann ja und haben den ganzen Öl gegeben, der ganzen Maschine, also nicht die Pfingster haben das gegeben, aber dort durch die Pfingster. Aber dann kam schon mehr Speed hinein und dann von den 60er Jahren an ging es ja dann schlagartig. 60er Jahre hat Afrika ja Wellen erlebt. In den 70er Jahren Südamerika ist ja explodiert. Da sind ja selbst die Kabinäne in Rom, selbst der Papst wird nervös, für jeden Tag 15.000, 20.000 Katholiken sich zu den Pfingstern bekehren in Südamerika. Das ist einem zu denken als Papst. Also, würde ich mal so sagen. So sollte einem zu denken. Nein, die haben dann extra Treffen gemacht, aber wie händeln wir das? Die haben dann Pfingster aus den Gerichten ausgebildet, haben Straßen, die überlegen ja auch, was man tun soll, wenn plötzlich. Dann Asien in den 80er Jahren hat ja alles, was die Geschichte je gelaufen ist, durchbrochen. China ist ja der Achtung, die haben in den 80er Jahren. Genau diese gewaltige Erweckung, die da, wo dann einfach zwei, drei Tage, ich habe das mal im Detail mit einem dieser Leute durchgesprochen, zwei, drei Tage haben sie gebraucht, um ein Dorf zu erreichen. Da kamen junge Teens, vorwiegend Teenager im älteren Stadium, also zwischen 17 und 20. Diese Teens kamen in kleinen mechanistischen Teams zu einer Hingabe, die haut sich um, brauchten im Schnitt ein bis zwei Tage, bis ein Dorf mechanistisch erreicht wurde und dann kamen Lehrer, haben sie trainiert. Dann hatten wir die Situation, Ende der 80er Jahre gab es noch vier große Blöcke auf der Welt, wo das Evangelium nicht durchgebrochen ist. Das war der kommunistische Block, das war der buddhistisch-hinduistische Zentrum in Indien, Hauptzentrum Uttar Pradesh, diese gegen Mittel-, Nord-, Nordwestindien. Und dann war unerreicht der islamische Block mit mehr als einer Milliarde und dann Europa. Zentraleuropa, wo das Ganze anfing, die Ersten sind zu den Letzten geworden. Das war die Situation Ende 80er Jahre und dann hat Gott eindeutig, unübersehbar, das Tempo noch einmal erhöht. Dann kam Ende der 80er Jahre der Ostblock von einem Tag auf den anderen. Das hat man so geschichtlich noch nie gesehen. Dass Gott nicht eine Nation öffnet, sondern gerade in Dutzend, in dem Jumbo-Park 15, 20 Nationen, 300 Millionen Menschen von einem Tag auf den anderen öffnet. Das haben selbst die Christen, ich habe mit Leuten gesprochen, denen wurde das Jahr für Jahr deutlich durch den Heiligen Geist und Prophetien vorausgesagt. Und ihr werdet predigen, ihr werdet stehen neben den Leninstadien und ihr werdet predigen, ihr werdet neben diesen Stadien auf den Öffentlichen, die nicht glauben. Das war unvorstellbar für eine verfolgte Kirche in der Öffentlichkeit neben der Leninstadien. Der Heilige Geist hat Jahr für Jahr das wiederholt und sie konnten nicht fassen, dieses Geschehen. Einige können jetzt noch nicht fassen, als es vorbei ist. Sie stehen immer noch da und können es nicht fassen, weil ich bin fast durchgedreht, dass ich das gesehen habe. Die konnten das nicht mehr fassen. Es gab Gemeinden, die sind durch die Verfolgung gegangen, durch Sibirien gegangen, alles. Und als die Erweckung kam, sind sie wie angewurzelt dort gestanden und konnten es nicht fassen. Das war zu viel, das war zu much. Gott hat Dinge getan, die kann man gar nicht mehr verdauen als normaler Christ. Der Sprung war zu groß. Das 300. 99,99% der Ernte wurde verloren. Weil man völlig unvorbereitet war, dass Gott einfach fragt, da hat er 300 Millionen. Du konntest dort alles, das war kostspielig. Ich sage dir, am Anfang in Russland, Anfang 90er Jahre, da konntest du für 100 Dollar ein Flugzeug mieten, konntest freie Stadien haben, freien Zugang zu den Medien, konntest von Sibirien bis Moskau hin und her fliegen, du hättest jeden Abend eine Gemeinde mit 1000 Leuten drin. Jeden Abend. Das war einfach von null offen. Aber wer kann das ändern? Das ist ja unvorstellbar, oder? Ich habe geschrien, ich bin fast durchgedreht, als ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir 70 Jahre beten, Herr, erlöse diese Ostblock von der babylonischen Gesandtschaft und dann geschieht und kein Mensch weiß, wie das endet. Ich habe damals zu Gott gesagt, wenn du das so heiter tust, dann gib uns irgendwie Instrumente, um diese Ernte einzubringen. Endzeitliche Erntegefäße. Wir brauchen Dimensionen, die sind noch nie gewesen. Die sind noch nie da gewesen. Und dann ging es nur noch in 5 Jahreszeit. Dann 1995 fängt Gott an, souverän, aus dem Nichts heraus, in Indien wieder 300 Millionen Menschen zu öffnen für das Evangelium. 300 Millionen Dalits, die offen sind, die wirklich offen sind, und 400 Millionen der untersten Klassen, die potenziell ganz nahe dran sind für diese Offenheit. Aber wir haben eine Ernte in der Dimension von 300 bis 700 Millionen Menschen heute in Indien, allein in Indien. Das muss man verdauen. Und dann dieser unglaubliche Schlachtzug Gottes, was er angefangen hat, Formen der Gemeinde zu schaffen, die sich selber reproduzieren können. Wo man dann gesehen hat, wie Zehntausende von solchen Kleingemeinden, Mikrogemeinden, Familiengemeinden entstanden sind, die dann sehr schnell reproduziert oder addiert wurden. Leider ist vieles auch noch Addition in Indien und nicht Multiplikation. Aber wir haben heute etwa 50 selbstreproduktive Bewegungen. Das ist unglaublich. Ohne diese Instrumente können wir die Erntedimensionen Gottes nicht mehr aufhalten. Denn nach Dinge, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich tue Dinge unter den Heiden, die wir es nicht glauben, wenn wir hören. Aber guck, wir werden es nicht fassen können. Und dann, ich habe seit 10 Jahren gesagt, nach Indien, weil das hat uns dort so eine starke Prophetie gesagt, die Reihenfolge wird sein, Ostblock, Mittel, Nordindien, dann Islam und dann Europa. Und dann habe ich gesagt, so, wann kommt Islam? Ich habe jahrelang so gesagt, jetzt Islam und jetzt Islam und jetzt Islam und jetzt kommt Islam. Genau jetzt kommt Islam. Wieder. Jetzt haben wir noch Islam und Europa, sonst haben wir nichts mehr. Das ist noch die Ernte, die wir haben. Wir sind die Letzten, klar. Aber eben, kannst du dir vorstellen, all das, was wir dann wissen, wenn es bei uns kommt, dann werden wir die Ersten sein. Und Letzte werden die Letzten sein. Das glaube ich, ist ein bisschen. Ich freue mich auf Europa. Wir haben heute, das gab es nie, das ist, was heute geschieht im Islam, ist ein Jahrtausendereignis. Es gibt Ereignisse, die sind gültig für 100 Jahre. Eine Person, die herausragt aus einem Jahrhundert. Heute geschieht ein Jahrtausendereignis weltweit. Gott schlacht vor unseren Augen den Islam. Eine hochmütige, widerspenstige Macht, die sich gegen die Größe Gottes aufgerichtet hat, die mit Terror und Angst und Schrecken die Welt übersät und mitten hinein gegen alles tobende Heiden streckt Gott seine Hand aus und fängt an, wir haben jetzt etwa 3 bis 4 Millionen MDD, Muslim Background Believers. Also, so schön. Also, Leute aus dem Islam, die sich bekehrt haben. Sicher primär noch aus dem Soft-Islam, aber wir haben eben diese Punkt 2, diese unglaubliche Geschichte in Bangladesch. Das ist ein Hammer über Hammer. Also, das ist unfassbar, dass mitten in einem hart-islamischen Land jetzt in Bangladesch nicht mehr Soft-Islam, sondern hart-Islam, mittendrin Gemeindegründungsbewegungen stehen mit Hunderttausenden von Leuten. Das ist neu. Das ist in etwa die Zahlen, wir haben natürlich niemals die genauen Zahlen. Der Islam hat sich verachtfacht von 1900 bis 2000, von 150 auf 1200 Millionen. Das ist unglaublich, was da ist. Europa im Gegenzug, gerade Südosteuropa, Italien ist das Schlimmste, haben keine Kinder mehr. Sie wollen keine Kinder mehr. Italien ist potenziell das Land, das jetzt dann gleich am schnellsten überaltert und ausstirbt. Die süßen Bambinis, die sind zwar noch für die Filme schön, aber niemand will sie mehr ausziehen. Niemand will mehr diese verwöhnten kleinen, ja. Das ist es. Wir brauchen jetzt schon, um zu überleben in der EU, brauchen wir jetzt schon jährlich 1,6 Millionen Zuwanderer, die zeugungsfähig und gebärfreudig sind, um das zu verhindern. Welche Nationen auf der Welt sind zeugungs- und gebärfähig und freudig, die die islamischen Nationen. Darum kommt eben der Hauptstrom in Europa, kommt aus dem Islam. Was heißt, wenn wir nicht überleben? Wir werden einfach absterben. Wir wissen einfach, es ist. Die Bevölkerung nimmt so zu, weil die europäischen Frauen und Männer keine Kinder mehr haben wollen. Wir haben jetzt etwa 20 Millionen Prozent in der EU, das sind 5%. Wir werden 2020, werden wir 10% haben, das ist eine kritische Menge. Wir werden Ende des Jahrhunderts Mehrheiten, islamische Mehrheiten haben in unseren Ländern. Eine England ist über 30%. Die nehmen jetzt einfach die Hügel ein, das Schwarz, die kaufen die Häuser einfach von anderen. Die schotten sich ab, die assimilieren sich nicht. 7% aller Kinder, die letztes Jahr geboren wurden, sind islamisch. Brüssel, die Hauptstadt von Europa, 57% der Schulkinder in Brüssel sind schon Muslim. 57% der Muslime, spätestens Ende dieses Jahrhunderts wird es Mehrheiten geben. Jetzt die geistige Situation von Europa, das ist wirklich dramatisch. 250 Nationen, 650 Millionen Menschen und dann eben evangelikale Christen etwa 2,1-2,4%. Kein Mensch weiß die Zahlen genau. Ich habe gelesen 2,14%. Ich habe ein bisschen aufgerundet, dass es nicht so ganz schlimm aussieht. Aber es hilft wenig. 24 Nationen. 24 Nationen in Europa mit weniger als 1% Christen. 11 Nationen in Europa mit weniger als 0,2%. Das ist Islam. Das ist pure Islam. Das ist Europa. Das sind noch die Zahlen. Die Zahlen sind auch, die sind maßlos übertrieben. Ich habe sie von Patrick Johnson genommen. Finnland zum Beispiel, da zählen sie die Konfirmationen. So kommen die auf die evangelikalen Anteile. Sie nehmen mal an, die Konfirmanten werden noch einigermaßen gläubig sein. Also das ist natürlich auch ein Trugschluss. Der Mann, der die Zahlen für Finnland, vielleicht hat Finnland 2% in die Zahlen. Das ist also viel dramatischer. Schweiz ist Platz 11. Wir hatten 2,1% jahrelang, jetzt hat einen Sprung gemacht nach den letzten Umfragen, weil die Umfrage geändert wurde. Jetzt hat man die Evangelikalen, die in der Landeskirche geblieben sind, auch zu den Evangelikalen gezählt. Und vorher hat man es geht weiter in der Schweiz. Trotz ICF allem nicht, die Schweiz ist aber seit Jahrzehnten. Aber es gab Verschiebungen, man zählt jetzt die Evangelikalen auch in der Landeskirche und hat darum eine erstaunliche erstaunliches Wachstum gehabt in den letzten, also das letzte Jahr von 200, ja. Dann seht ihr vor allem die Nation Jugoslawien und mit dem Griechenland, das ist dann Österreich. In Europa kommt auf eine Kirche in Europa, also eine Kirche auf 300 bestehende. Also das ist heute die Durchschnittsrate in Europa. Auf 300 bestehende Kirche wird eine neue gegründet. Große Denominationen, die sind so, die haben diese Chance verloren. Das ist einfach verloren gegangen. Warum brauchen wir wirklich einen